Letztes Mal bei 12 Wochen.
Alle Frauen, die herkommen, sind in einer beschissenen Situation. Sie haben häufig eine Odyssee hinter sich, bis sie mich finden.
Aber wenn die Rahmenbedingungen insgesamt einfacher, besser wären, dann bin ich mir sicher, dass es auch mehr Gynäkologen geben würde, die Abbrüche anbieten.
Solange das ein Straftatbestand ist, was es ja ist, schreibe ich das nicht drauf, weil ja die Demonstranten vor der Praxis stehen. Ja, die halten Bilder hoch, Kruzifixe, beten, singen, knien nieder.
Und Niederbayern ist einfach eine ländliche Region. Und dann kommt natürlich noch dieser Spezialfall Passau dazu, in der eben der Stadtrat als Träger des städtischen Klinikums tatsächlich einen Beschluss gefasst hat, dass im Klinikum nicht abgetrieben werden soll.
Der Arzt meinte, es wird mehr wehtun, wenn du es erst am Dienstag machst.
In dieser Folge geht es explizit um Schwangerschaftsabbrüche. Uns ist es wichtig, dieses Thema nicht zu tabuisieren. Deshalb wollen wir offen über diesen medizinischen Eingriff sprechen.
Mir ging es immer schlechter und ich war ganz allein. Ich lag da allein und die Jungs haben sich nicht gekümmert. Aber als sie merkten, dass ich sterbe so langsam, haben sie gedacht, oh, das ist gefährlich. Eine Leiche im Haus, das ist gefährlich.
Das ist Karin Bergdoll. Ihr kennt sie noch aus Folge 1. Sie ist eine der Frauen, die im Sternartikel von 1971 ihren Schwangerschaftsabbruch öffentlich gemacht haben. Sie hat abgetrieben, obwohl das da noch unter Strafe stand. Ein Bekannter steckt Karin Bergdoll damals heimlich den Namen eines Arztes zu.
Ich kannte den Arzt nicht, der kannte mich nicht. Und wir haben auch kein privates Wort miteinander gewechselt. Der hat auch nicht gefragt, warum möchten Sie oder wollen Sie nicht und gar nichts, ne? Sondern der hat den Abbruch vorgenommen und ich habe mich dann ein paar Minuten sozusagen dahingesetzt, um mich zu erholen und bin dann zurück in die Wohnung gegangen.
Karin Bergdoll ist erschöpft. Sie schafft noch den Weg nach Hause. Die 10 Minuten läuft sie zu Fuß von der Praxis in Berlin-Zehlendorf zu ihrer damaligen WG.
Ich bin nach Hause gegangen und habe mich hingelegt, erstmal um mich auszuruhen. Ne? Und dann bin ich nicht mehr aufgestanden.
Karin Bergdoll geht es immer schlechter. Sie lebt mit ein paar Jungs zusammen, alle Medizinstudenten. Aber die kriegen Panik und wollen nichts mit der Sache zu tun haben. Sie wollen ihre Karriere nicht gefährden.
Und haben sich da fein zurückgehalten, haben überhaupt sich nicht um mich gekümmert. Und ich habe da gelegen und kriegte dann plötzlich Fieber. Mir ging es immer schlechter. Und ich habe irgendwie das, vergesse ich nicht, das Gefühl gehabt, jetzt sterbe ich. Ne? Und ich wusste natürlich, dass viele Frauen daran sterben oder gestorben sind.
Etwas ist bei der Abtreibung schiefgegangen. Offenbar ist noch ein Teil des Gewebes zurückgeblieben und hat sich entzündet. Karin Bergdoll braucht Hilfe. Irgendwann packt sie der Mann, von dem sie schwanger geworden ist, ins Auto.
Zu der Praxis gefahren nochmal, hat mich sozusagen abgeworfen und schnell weg. Und ich bin dann so leid es mir tut, so demütigend es ist, ich bin auf allen Vieren da in den ersten Stock gekrochen und habe mich vor die Praxis gelegt. Die haben mich dann reingezogen und den Eingriff eben wiederholt. Und danach ging's besser. Also für mich war das Gefühl der totalen Einsamkeit bleibt für mich. Ich war so allein, alle haben sich zurückgezogen vor lauter Angst.
Karin Bergdolls Geschichte zeigt, das Schicksal von Schwangeren hängt am Gesetz. Und sie zeigt, was passiert, wenn Schwangerschaftsabbrüche eine Straftat sind. Heute ist ein Abbruch zwar straffrei, aber immer noch illegal. Sarah, Laura und Isabella haben einiges hinter sich. Den positiven Test und die Erkenntnis, ich bin ungewollt schwanger. Das verpflichtende Beratungsgespräch. Und die Suche nach einem Arzt oder einer Ärztin, die den Eingriff bei ihnen durchführen wird. Jetzt kann endlich stattfinden, was die Frauen zwar wollen, aber auch fürchten. Ich bin Ella Knigge und ihr hört 12 Wochen. ein Podcast von Gesundheit Hören in Zusammenarbeit mit der Deutschen Journalistenschule. Das ist die letzte Folge von 12 Wochen. Abbruch.
Du bist schon aufgeregt ein bisschen, aber das war eher so, ich habe es dann gleich geschafft, das Problem ist gleich erledigt. Und du warst schon ein bisschen nervös, aber ich glaube, das ist mein Gefühl irgendwo immer.
Das ist Sarah, die selbstständige Kosmetikerin. Seit ihrem positiven Schwangerschaftstest sind 3 Wochen vergangen. 3 Wochen, in denen es ihr körperlich nicht gut geht. Sie ist geruchssensibel, ihr ist ständig übel. Irgendwann isst sie vor allem Gummibärchen. Nun sitzt sie im Wartezimmer einer Ärztin, die in wenigen Minuten ihren Schwangerschaftsabbruch durchführen wird. Neben ihr warten junge Frauen, die vielleicht ein Rezept für die Pille haben wollen. Und Schwangere. So erzählt es uns Sarah. Jedenfalls hat sie ein komisches Gefühl dabei.
Klar, du sitzt da drin, denkst du, cool, super, ich lasse mir jetzt mein Kind wegmachen und die neben dir ist hochschwanger. Aber das gehört einfach mit dazu. Das Leben ist kein Ponyhof.
Kurz vor dem Eingriff untersucht die Ärztin Sarah nochmal. Sie gibt ihr Tabletten, damit ihr Muttermund weicher wird. Dann wird sie in den Operationsraum geführt.
Du liegst zwar relativ flach mit dem Oberkörper, also relativ weit nach hinten. Du siehst es auch nicht, also du kriegst da wie so ein OP-Tuch auch davor. Aber halt dann ganz normal, wie man es kennt, Beinchen oben. Genau. Aber eher so wie diese alten Gynäkologiestühle, so, wo du kennst noch so aus den 80ern oder so, wo du wirklich die Füße so richtig oben hattest. So nicht so diese cool modernen Dinger, wo man jetzt hat, wo man so ganz leicht nach hinten gefahren wird und der kommt überall hin. Nee, es war schon so dieses Horrorfilm-Ding.
Sarah hat sich für einen operativen Eingriff entschieden, für die Absaugmethode. 2023 wurde laut Statistischem Bundesamt jede zweite Abtreibung so vorgenommen. Jetzt bekommt Sarah für den Eingriff eine örtliche Betäubung.
Und als ich diese Spritze sah, habe ich kurz geschluckt. Dieses Gefühl war auch nicht schön. Also, was dürften das so sein? So 20 cm Nadel. Und das war eigentlich so das Einzige, wo ich mir gedacht habe, so, oha, oha. Und das war eigentlich so meine einzige Angst in diesem ganzen Prozess. Oh nein, wie weh tut dieses Ding jetzt? Genau, und die medizinische Fachangestellte, jetzt habe ich das Wort wieder gefunden, ja, die hat so ein bisschen Händchen gehalten.
Ihr damaliger Partner wartet vor dem Zimmer. Er darf nicht mit reinkommen. Und dann geht es los. Wegen der Betäubung hat Sarah keine Schmerzen. Den Eingriff bekommt sie trotzdem mit. So erzählt es Sarah uns im Gespräch.
Es war so ein Metallstäbchen, weißt du, mit dem Loch vorne dran. Da ging ein Schlauch weg und hinten war halt einfach die Pumpe, ne? Und dann merkst du halt, wie die da so ein bisschen in dir rumstochern. Und du hörst es wirklich dieses Absaugen. So wirklich dieses Absaugen, dieses Sauggeräusch. Was man kennt aus jeglichen Filmen, wenn der Arzt sagt, so einmal bitte absaugen, dann kommt die, ne? Genau, das hörst du. Ist auch laut von der Pumpe her, also, genau.
Ist dir was durch den Kopf gegangen, als du das gehört hast?
Nö. Ja, doch, wenn du es jetzt so frägst, verdammt, ist es laut. Aber sonst wirklich gar nicht. Nee. Und das war dann auch wirklich so. Okay, und jetzt haben wir dieses Kapitel dann auch gleich geschafft.
Eine Viertelstunde dauert der Eingriff. Dann ist alles vorbei.
Du darfst dann natürlich deine Beine runternehmen. Die machen auch nochmal einen Ultraschall, ob auch wirklich alles erwischt wurde. Ich meine nicht, dass es dann noch ein Infektionsproblem gibt, weil noch irgendwas von dieser Schwangerschaft dann noch zurückbleibt.
So war es ja bei Karin Bergdoll. Sarah geht es nach dem Abbruch gut. Sie blutet, hat aber ansonsten kaum Beschwerden. Ungefähr eine halbe Stunde verbringt Sarah insgesamt in der Praxis. Danach geht sie mit ihrem damaligen Mann nach Hause.
Genau. Und dann gehst du ganz normal nach Hause. Das ist ein komisches Gefühl, weil du merkst, du hast einen Eingriff da unten. Also das ist schon klar, aber ich meine, wir sind sogar noch shoppen gefahren.
Am nächsten Tag geht sie wieder arbeiten und führt ihr Leben wie gewohnt weiter. Außer für den Nachsorgetermin muss Sarah nicht mehr zur Ärztin. Ihren Schwangerschaftsabbruch hat Sarah nie bereut. Das könnte auch daran liegen, dass sie sich von Anfang an ganz sicher war. Sie sagt sogar, so sicher wie ich war sich noch nie jemand in der Entscheidung. Außerdem hatte Sarah Unterstützung von ihrem Partner, konnte mit Menschen aus ihrem Umfeld und sogar mit Kundinnen in ihrem Kosmetikstudio offen über das Thema sprechen. Anders als Sarah hat sich Isabella für einen medikamentösen Abbruch entschieden. Isabella ist nicht ihr richtiger Name. Wir haben ihn geändert. Ihr erinnert euch, Isabella, das ist die, die sich am Anfang unsicher war, ob sie ihre Schwangerschaft wirklich abbrechen soll. Sie entscheidet sich dann also für den Abbruch, eben den medikamentösen. Dafür muss sie 2 Tabletten einnehmen. Das hatten wir ja schon kurz in der letzten Folge. Ihr Arzt bietet an, ihr die erste Tablette sofort zu geben und nicht erst 3 Tage nach ihrem Beratungsgespräch. So erzählt es uns Isabella. Dann tut der Abbruch weniger weh, meint er. Aber die 3-Tage-Regel zu umgehen wäre illegal. Isabella ist sich unsicher. Am Ende entscheidet sie sich dafür zu warten. Sogar noch über 2 Feiertage. Sie nimmt die erste Tablette also 5 Tage nach dem Gespräch bei der Beratungsstelle. Dafür geht sie nochmal zu ihrem Arzt.
Als er mir dann die erste Tablette dann gegeben hatte, war ich auch erleichtert ein bisschen.
Warum?
Weil ich mich dann vielleicht gar nicht mehr die ganze Zeit halt damit vielleicht auch auseinandersetzen muss. Auch weil ich halt dann weiß, okay, ich behalte jetzt mein altes Leben, kann erstmal gucken, dass ich weiter an mir arbeite, bevor ich irgendwie echt mal vielleicht ein Kind möchte. Also da war ich schon erleichtert. Auch erleichtert, weil, also ich weiß, manche sagen dann, wenn eine Schwangere Beschwerden hat, du bist nur schwanger und nicht krank. Aber es hat sich nicht so angefühlt, als sei ich nicht krank. Auch deswegen war ich halt ein bisschen erleichtert, weil ich wusste, okay, meine Depression und auch das Ganze mit dieser Übelkeit und auch, dass ich eigentlich nur pennen kann, ist jetzt auch bald vorbei und auch deshalb war ich erleichtert.
Nach dem Termin beim Arzt geht Isabella nach Hause. Den Abend verbringt sie auf der Couch.
Ich habe mich halt erstmal einfach hingelegt, habe einfach einen Film geschaut und ich hatte jetzt an dem Tag gar nicht so mega, mega Probleme, sondern ich dachte mir, gut, jetzt ist es entschieden, hast jetzt eine Entscheidung getroffen und schaust, dass du es über die Bühne kriegst und dann gut auf dich acht gibst, einfach zu verarbeiten. Es war nichts Besonderes eigentlich an dem Tag für mich.
Am nächsten Tag nimmt sie zu Hause die 2. Tablette. Dadurch bekommt sie Wehen. Die Gebärmutterschleimhaut und der Embryo werden ausgestoßen.
Die habe ich unter Aufsicht genommen, aber von meinem Freund. Weil bei der 2. heißt es irgendwie, dass man halt einfach nicht alleine sein sollte. Und die macht man sich einmal im Mund rein und einmal unten in die Scheide. Und ich glaube, nach 2 Stunden oder so ging es halt los. Also ich weiß nicht, das waren so krasse Schmerzen. Ich habe es daheim auch nicht ausgehalten. Ich habe mich auch daheim dann auf den Boden gekrümmt. Und es waren echt schlimme Schmerzen.
Isabella hält die Wehen nicht mehr aus. Sie braucht unbedingt medizinische Hilfe und will in eine Klinik. Aber Isabellas Freund hat keinen Führerschein. Also nehmen die beiden ein Taxi. Ausgerechnet zu einer Frauenklinik, wo sonst vor allem Babys zur Welt kommen.
Und da habe ich da erstmal den ganzen Gang voll gekotzt. Also ich fand die ganze Situation dort echt schrecklich. Also weil man sich halt da ja auch dann jetzt outen muss, dass man halt jetzt gerade eine Schwangerschaft abbricht und dann auch noch die Frauenklinik da. Ja, war mir schon unangenehm.
Immer wieder bittet Isabella um Schmerzmittel. Irgendwann geben die Pflegekräfte Isabella immerhin ein Bett, mitten im Gang, so erzählt sie es uns, und machen nochmal einen Ultraschall. Erst als sie ihr eine Infusion legen, geht es ihr etwas besser. Ihr Arzt hatte sie davor gewarnt, dass so etwas passieren kann, weil ihre Schwangerschaft für einen medikamentösen Abbruch schon relativ weit fortgeschritten ist.
Ich war dann nur so, ich glaube, bis abends um 7. Ich habe gesagt, eigentlich würde ich am liebsten hier bleiben, damit ich halt immer dieses Zeug in die Venen kriege, weil ich es halt wirklich schwer aushalte. Aber sie haben gesagt, es geht nicht. Dann habe ich auch verstanden, habe gesagt, okay.
Isabella wird also nach Hause geschickt. Auf dem Weg nach draußen passiert es dann.
Wollten wir gerade rauslaufen aus der Klinik und dann merke ich halt, es kommt gerade alles raus.
In ihrem Körper tut sich etwas. Das Gewebe hat sich gelöst.
Und dann bin ich noch mal kurz zurück, habe nach Binden gefragt, bin auf die Toilette und dann waren meine Schmerzen halt vorbei. So.
Aber Isabella ist allein in der Krankenhaustoilette und mit der Situation überfordert.
Habe ich gedacht, gut, das mache ich jetzt. Und ich habe dann in meiner Unterhose, habe ich dann eben das, den Fötus dann gehabt. Also viele sagen ja, das ist ein Zellhaufen, aber für mich sah es nicht aus wie ein Zellhaufen. Das sah aus wie ein Baby, ein kleines, also ein ganz winziges Baby.
Für Isabella fühlt sich dieser Moment nach Abschied an.
Ich habe mich ein bisschen entschuldigt, dass ich es nicht gepackt habe, mutiger zu sein.
Als Isabella das Krankenhaus verlässt, hat sie ihren Entlassungsbrief dabei. Die Klinik hat ein Bild von ihrem Ultraschall von vorhin dazugelegt. Darauf ist der Abgang des Embryos zu sehen.
An demselben Abend war einfach nur körperlich Game Over. Es war echt wie so eine kleine Geburt, dachte ich. Also so von meinem Gefühl her war es so. Und wenn man es wahrscheinlich nicht vergleichen kann, habe einfach nur, glaube ich, 10 Stunden durchgeschlafen. Aber dann am nächsten Tag ging es mir schon echt scheiße, also psychisch so.
Neben der Erschöpfung empfindet Isabella noch etwas anderes. Sie hadert mit ihrer Entscheidung.
Ich hatte tatsächlich auch das Problem, dass kurz nachdem das passiert ist, ich halt kurze Zeit so einen extremen Kinderwunsch hatte. Irgendwie war es so innerlich, ja, jetzt hast du es gemacht, aber eigentlich würdest du doch gern wollen. Aber man wünscht sich dieses bestimmte Baby zurück. Nur dieses.
Diese Gefühle begleiten Isabella vor allem in den ersten Tagen nach dem Abbruch. Sie sehnt sich danach, darüber mit Menschen zu sprechen, die sie nicht kennen, die ihr nicht emotional nahestehen. Irgendwann vertraut sie sich Fremden auf der Online-Plattform Reddit an. Das war Isabellas Erfahrung. Wir wollen wissen, ob es anderen ungewollt Schwangeren auch so geht, dass sie ihre Entscheidung bereuen. Also fragen wir bei Marina Knopf nach. Sie ist Psychologin und Beraterin am Familienplanungszentrum Hamburg, schon seit über 30 Jahren.
Die wenigen Frauen, die mal kommen und sagen, ich bereue den Abbruch, dann hat es oft etwas damit zu tun, dass man diese Entscheidung nicht richtig in Ruhe getroffen hat. Eigentlich der Konflikt noch gar nicht zu Ende war und dann musste man sich vielleicht schnell entscheiden oder man hat es nicht mehr ausgehalten. Und dann bleibt eigentlich der Konflikt, obwohl die Entscheidung faktisch getroffen wurde.
Marina Knopf sagt, es sind oft äußere Umstände, die ungewollt Schwangere belasten.
Es ist nicht unbedingt der Abbruch, sondern die Situation, in der die ungewollte Schwangerschaft eingetreten ist. Nicht? Und das macht ja dann den Konflikt. Oft ist es eben tatsächlich die Zeit, die davor ist, also die Lebenssituation, wo dann eine ungewollte Schwangerschaft sich katastrophal anfühlt. Die meisten Frauen, die einen Schwangerschaftsabbruch durchführen und frei entscheiden konnten darüber, denen geht es eigentlich ziemlich gut nach einem Schwangerschaftsabbruch. Meistens ist es so, dass das Gefühl der Erleichterung überwiegt, dass es den Frauen vor dem Schwangerschaftsabbruch sehr viel schlechter ging und dass bei den allermeisten nach dem Schwangerschaftsabbruch die Erleichterung überwiegt. Im Großen und Ganzen brauchen so eine Nachbetreuung tatsächlich nur wenige Frauen.
Die ForscherInnen der ELSA-Studie, die die Erfahrung von ungewollt Schwangeren untersucht haben, sehen das übrigens ähnlich. Sie kommen zu folgendem Schluss. Ob eine ungewollte Schwangerschaft ausgetragen oder abgebrochen wird, hat längerfristig keinen Einfluss auf das psychische Wohlbefinden. Marina Knopf erzählt uns, es gibt noch einen anderen Grund, warum es vielen nach dem Abbruch schlecht geht.
Die Frauen, die haben ganz oft gesagt, ich fühle mich schlecht, weil es mir so gut geht. Ich dachte, ich müsste mich schlechter oder schuldig oder sehr, sehr traurig fühlen. Das ist natürlich Quatsch. Das ist ja erlaubt, sich erleichtert zu fühlen. Aber da schlägt schon das Stigma oder die gesellschaftliche Einstellung auch zu. Dir muss es schlecht gehen hinterher, sonst ist irgendwas falsch an dir.
An dieser Stelle sprechen wir nochmal über Laura. Die hat nach dem Schwangerschaftstest sofort in den Orga-Modus gewechselt. Sie hat, genau wie Sarah, operativ abgetrieben und ist bereits einen Tag später wieder fit. Eigentlich spürt sie danach nur Erleichterung. Doch auch sie glaubt, ihr müsste es nach der Abtreibung schlecht gehen.
Ich weiß, dass ich eine Zeit lang damit zu strugglen hatte, dass es mir gut ging. Also beziehungsweise, dass es einfach nicht so eine Rolle gespielt hat. Ich glaube, ich war die ganze Zeit so, oh Gott, wann kommt der Zusammenbruch? Ich hatte die ganze Zeit dieses Gefühl von, ich muss noch im Panikmodus sein. Also so, in meinem Kopf war es so, ich habe den Schwangerschaftstest gemacht, dann hat der Orga-Modus reingekickt und die Panik zur Seite geschoben. Und nach dem Abbruch kickt der Orga-Modus wieder raus und dann kommt die Panik wieder. Oder nicht die Panik, aber dann kommt der große Zusammenbruch. Und er kam nicht. Und ich dachte dann mal so, oh Gott, wann kommt der Zusammenbruch? Und irgendwann war ich so, ich glaube, er kommt nicht mehr. Ich glaube, die Zeit ist rum.
Für den Fall, dass es ihr eines Tages doch schlecht gehen und sie ihre Entscheidung bereuen sollte, hat sich Laura vor dem Abbruch einen Brief geschrieben. Gebraucht hat sie ihn nie. Jetzt, 5 Jahre später, liest sie ihn uns vor.
Nicht einen Moment habe ich daran gezweifelt, dass eine Abtreibung für mich der richtige Weg ist. Ich hoffe, dass diese Zweifel auch in Zukunft nicht kommen werden. Ich will kein Kind momentan und ich glaube, dass es keinem Individuum gut tut, unter diesen Bedingungen geboren zu werden. Und doch fühlt es sich seltsam an. Ich könnte Mutter sein, wenn ich wollte. Ich bin mir sicher in der Entscheidung, die ich getroffen habe und hoffe, dass ich sie auch in Zukunft noch akzeptieren und verstehen kann.
Das, wovor sich Laura am meisten gefürchtet hat, dass sie den Eingriff bereut, dass sie zusammenbricht. Das alles ist nie passiert.
Ich glaube, ich hatte so einen Best-Case-Szenario-Abbruch. Selbst da bin ich immer wieder an Punkte gekommen, wo ich gesagt habe, oh, das eben so dieses, dass man von Stigma betroffen ist oder was auch immer.
Auch Sarah hat ihren Abbruch nie bereut. Sie spricht offen über ihre Abtreibung, sogar mit Menschen aus ihrer ehemaligen Kirchengemeinde.
Wir haben vor ein paar Jahren unseren alten Pastoralreferenten getroffen und da sind wir auch lustigerweise auf das Thema gekommen, weil er gemeint hat, ach, hast du noch keine Kinder? Ich so, nee, ich habe abgebrochen.
Sarah ist heute 35 Jahre alt. Sie hat immer noch ihr eigenes Kosmetikstudio. Und mit ihrem neuen Lebensgefährten befindet sie sich in einer ähnlichen Situation wie vor 6 Jahren.
Weil finanziell, es hat sich halt immer noch nichts getan vom Gesetzgeber her. Es ist immer noch als Solo-Selbstständige, du stehst einfach da. Entweder hast du einen Partner, der das komplett mitträgt, der einen großen Teil der Erziehung auch vor allen Dingen in den ersten Wochen mitnimmt. Ich hoffe, wenn wir ein Kind bekommen, dass es die Flasche nimmt und ich abpumpen kann. So, das wäre so, weil dann kann er sich drum kümmern, ich kann arbeiten gehen. Es wird wahrscheinlich über Jahre über einen Schichtwechsel gehen. Entweder ist er arbeiten, bin ich beim Kind oder andersrum. Anders wird es nicht funktionieren. Und dann musst du aber einen Partner haben, mit dem du das auch machen kannst. Aber wie gesagt, vor diesen finanziellen Problemen ist schon noch immer noch da. Aber jetzt habe ich mir einfach natürlich über die Jahre viel mehr Gedanken gemacht und gehe viel, viel lockerer an das Thema als damals.
Isabella fällt es dagegen noch schwer, locker mit dem Thema umzugehen. Sie muss das alles noch emotional verarbeiten, vor allem am Anfang.
Tatsächlich muss ich aber auch sagen, also, dass es mir so schlecht ging, war halt schon auf zeitlich begrenzt. Es gibt manchmal kleine Schlüsselmomente, wo man dran denkt, aber eigentlich habe ich das echt relativ gut verarbeitet dann so mit der Zeit. Es ist nicht mehr so schlimm.
Für die Zeit unmittelbar nach dem Abbruch hätte sie sich aber mehr Unterstützung gewünscht.
Also für ein paar Tage danach wäre es eine Anlaufstelle, glaube ich, echt gut. Also weil ich meine, das ist ja auch jetzt nicht nur psychisch, sondern dass sich halt dann was verändert, wenn man so eine Schwangerschaft abbricht und dass es einem natürlich von Natur aus einfach echt scheiße geht. Daher psychisch, da hätte ich mir schon was gewünscht, doch.
Isabella bereut, dass sie die zweite Tablette zu Hause genommen hat und nicht unter ärztlicher Aufsicht. Es belastet sie bis heute, dass ihr Abbruch so schmerzvoll war. Manchmal bereut sie sogar den Abbruch an sich. Dann wünscht sie sich, dass sie das Kind doch bekommen hätte. Trotzdem überwiegt heute die Erleichterung. In den meisten Momenten ist ein Leben mit Kind für sie gerade unvorstellbar. Das Ultraschallbild, das ihr in der Klinik gegeben wurde, hat sie nicht mehr.
Mein Freund hat das vor kurzem mal das hochgenommen, hat gesagt, komm, es wegschmeißen, habe ich gesagt, mach's weg. Am Anfang habe ich gedacht, ich behalte es so als wie so Erinnerung, falls ich nochmal in so eine Situation stecke. Aber ich dachte mir, nee, es geht auch ohne das Bild.
Sarah, Laura und Isabella schauen unterschiedlich auf ihre Schwangerschaftsabbrüche. Für Laura war der Abbruch ein Wendepunkt.
Dann hat sich irgendwie ja in den Monaten nach dem Abbruch mehr und mehr so die Entscheidung rauskristallisiert, dass ich Medizin studieren möchte.
Sie beschließt, ihr Studienfach zu wechseln. Sie will als Ärztin für andere da sein. Für andere, die wie sie ungewollt schwanger sind.
Es gibt total wenig Ärztinnen, die Abbrüche durchführen. Und wir haben irgendwie einen Versorgungsnotstand in Deutschland. Und auch den eigenen Erfahrungen, die ich gemacht habe, gerade auch mit der ersten Gynäkologin, ich immer mehr an den Punkt gekommen von, wenn ich Medizin studiere, dann kann ich halt diese Forderungen, die ich gerade an diese Berufsgruppe stelle, selber umsetzen und kann irgendwie selber Teil davon werden, dass es besser geht.
Denn, dass es besser gehen muss, hat Laura selbst erlebt. Sie hätte sich mehr Ressourcen gewünscht, Menschen, mit denen sie über den Abbruch sprechen kann. Sie hat ein Projekt gegründet, um das Schweigen über Schwangerschaftsabbrüche zu beenden. Es heißt Talk Abortion.
Das war ziemlich genau ein halbes Jahr, nachdem ich den Abbruch hatte. Und ich irgendwie aber sehr schnell nach meinem Abbruch diesen Gedanken hatte von, ich möchte ansprechbar sein für andere Personen. Und ich wünschte, ich hätte jemanden gehabt. Und dann hatte ich irgendwie überlegt, okay, wie kann ich das sein?
Darum postet sie auf Instagram und spricht auf Demos. Über ein Jahr dauert es, bis sie frei sagen kann, dass sie abgetrieben hat. Als sie dafür bereit ist, verfasst sie wieder einen Post. Auf dem Bild hält sie ein Magazin in die Luft, den Stern. Sie schreibt in die Caption: Ich habe abgetrieben und ich habe keine Lust mehr zu schweigen. Es ist eine Hommage an den legendären Stern von 1971, in dem so viele Frauen, darunter auch Karin Bergdoll, gesagt haben: Wir haben abgetrieben. Der Stern wiederholt die Aktion 2021, also genau 50 Jahre später. Denn den Paragraphen 218 im Strafgesetzbuch, den gibt es immer noch. Ein Schwangerschaftsabbruch ist immer noch illegal. Schwangere können also immer noch nicht frei über ihren Körper entscheiden. Zurück in Karin Bergdolls Wohnung. Vor ihr liegt die Sternausgabe von 1971.
Ich sage immer, ich würde es wahrscheinlich lebend nicht mehr erleben, dass der Paragraph wegkommt und vernünftige, gute Angebote für Frauen eingerichtet werden. Ne?
Aufgeben, das kommt für Karin Bergdoll aber niemals in Frage.
Wenn es sein muss, dann muss man auch mal schimpfen können, wütend sein können. Mut ist für mich ganz wichtig. Und ich ärgere mich immer, dass es noch solche antiquierten Situationen hier gibt. Es gibt immer noch Sachen, da sage ich immer Mittelalter. Ich will, dass die jungen Frauen wissen, was hinter ihnen liegt, was passieren kann. Ne, und dass sie immer für ihre sexuelle Selbstbestimmung eintreten müssen, dass sie immer aufpassen müssen. Ist ja heute auch so.
Das war die letzte Folge von 12 Wochen. Eine Produktion von Gesundheit Hören. Das ist das Audioangebot der Apothekenumschau und der Klasse 62K der Deutschen Journalistenschule. Ich bin Ella Knigge. Autor in dieser Folge waren Magdalena Gräfe, Benedikt Karl und Katharina Wulff. Textchef Julius Seibt. Mathieu Braun hat die Fakten gecheckt. Head-AutorInnen von 12 Wochen: Justin Patschett, Katharina Wulff und Sabrina Graf. Sounddesign: Leonard Gillhaus und Niklas Gramann. Produziert wurde der Podcast von Ikone Audio Productions. Konzeptionelle Unterstützung: Hardy Röde. Editorial Team der Klasse 62K der Deutschen Journalistenschule: Sabrina Graf, Livia Hofmann, Marlene Jakobsen, Ella Knigge, Justin Patschett, Luis Pienkowski, Mathieu Braun und Katharina Wulff. Redaktion und Projektleitung Gesundheit Hören: Konstanze Radnoti. Redaktion Gesundheit Hören: Kari Kungel. Medizinisch-pharmazeutischer Faktencheck: Dr. Dennis Ballwieser. Chefredakteur Gesundheit Hören: Peter Glück. Solltet ihr selbst akut in einem Schwangerschaftskonflikt sein oder sonstigen Gesprächsbedarf haben, findet ihr Beratungsangebote in den Shownotes. Dorthin haben wir euch auch die Quellen dieser Folge gepackt. Danke an alle, die mit uns für den Podcast gesprochen haben. In dieser Folge danken wir vor allem Laura, Isabella, Sarah und Karin Bergdoll für ihr Vertrauen.
Thank you.